Vornehm, ich über die Sendschreiben rede. Reden werde, so Gott will. Von morgen möchte ich noch etwas anderes sagen. Über etwas anderes reden. Und das ist, wie erkenne ich den Willen Gottes? In Römer 12, da ist die Rede von dem guten, wohlgefälligen, vollkommenen Willen Gottes. Wie erkenne ich den? Für mich ganz persönlich, das scheint ein großes Geheimnis zu sein, besonders für Prediger des Evangeliums Jesu Christi. Wir wissen ja, dass die Bibel sagt, der Teufel kommt mit großem Zorn, kam von oben herab mit großem Zorn. Dann heißt es, wehe denen, die auf Erden wohnen. Das finden wir in der Offenbarung. Wehe denen, die auf die Erde wohnen. Denn der Teufel kommt in seinem Zorn und er weiß, dass seine Zeit kurz ist. Sehen wir in verschiedenen Sachen, das hat sogar World Trade Center uns gezeigt. Da haben sie die Menschen gesehen, wie sie abgesprungen sind. Als ob sie aus der Hölle springen. Ja. Der Teufel kommt mit großem Zorn und richtet Zerstörung und Verwüstung an. Aber in ganz besonderer Weise in der Gemeinde Gottes. Das ist eine traurige, tragische Sache. Wenn es dem Teufel gelingt, unter den Christen Zerstörung anzurichten und Verwüstung zu schaffen, dass man sich oft am Kopf fest und sagt, wie ist das möglich? Aber in den vergangenen Jahren haben wir schon oft erlebt. Und dann sagt man, wann werden die Christen endlich klug werden? Sie gehen herum wie die Narren und lassen sich vom Teufel herumführen, wie der Bulle in seine Nase mit einem Ring hin und her geführt wird. Wann werden die Christen es ernst nehmen und endlich erkennen, dass sie vor Gott schuldig sind, wenn sie einen verkehrten Schritt nehmen und eine verkehrte Entscheidung fällen? Nun, vor dem wir unseren Text lesen, ich habe ja schon jetzt Römer 12, Vers 2 zitiert, aber möchte noch ein Wort dazu lesen. Aber vor dem lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, dass du uns nun diese Stunde geschenkt hast, dass wir aus verschiedenen Ländern, Orten, Kontinenten uns versammeln können, um dein heilig Wort, um deine Sache, um dein Reich und unser Eigenseelenheil. Sei du in unserer Mitte, Herr. Greife du ein, ganz lebendig in unserem Leben. Wer dich noch nie gehört hat, lass ihn dich in diesen Tagen hören. Und wenn möglich, heute Abend schon. Wer dich noch nie gesehen hat, öffne die Augen der Blinden. dass sie dich sehen. Und lass diese Stunden und diese Tage nach deinem Willen verlaufen und viel Frucht bringen für Zeit und Ewigkeit. Amen. Ein schockierendes und erschreckendes Wort finden wir Matthäus Kapitel 7. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, 7,21, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Das ist ein schreckliches Wort, dass ein Mensch dem Herrn Jesus sagen wird, ich habe Teufel ausgetrieben in deinem Namen. Ich habe Wunder getan. Sie sagen, Herr, Herr, Kyrios, Kyrios. Das bedeutet nichts anderes als, Herr, ich bin dein Eigentum. Ich bin errettet. Ich bin ein Gotteskind. Ich bin Jesu Eigentum. Und er schüttelt den Kopf und bekennt diesen Menschen, ich habe euch noch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Noch nie erkannt. Erkannt, dass es eine ganz innige, intime Verbundenheit. Der Adam erkannte Eva und sie gebar ihm einen Sohn. Aus dieser innigen Gemeinschaft kam eine Frucht. Und der Herr Jesus sagt, ihr habt Teufel ausgetrieben, ihr bezeugt, dass ihr meine Kinder seid, ihr habt Zeichen und Wunder getan, aber ich erkenne euch nicht. Ich hatte keine Gemeinschaft mit euch. Warum nicht? Weil sie nicht den Willen Gottes getan haben und ausgeführt haben. Gemeinschaft mit Jesus im Willen Gottes. Lieber Freund, stehst du im Zentrum des Willen Gottes? Lebst du Tag ein, Tag aus dem Willen Gottes? Das, was du tust, was du sagst, ist das nach dem Willen Gottes? Wenn nicht, dann wir solch einen Menschen nicht nur in jener Welt, gleich schon schlimm genug, aber jetzt, schon in dieser Welt. Wir haben ein neues Treibhaus in Südafrika auf der Missionsstation. Nach israelitischem Stil. Sie sind sehr gut. Gut geplant, wächst gut. Sie und die Holländer sind die Besten in dieser Welt. Bis jetzt. Aber leider im Winter wird es kalt und dann müssen wir das mit Strom heizen. Und der Mann, der das geplant hat, hat es nicht groß genug geplant. Und der war diese Tage dort. Der Dietmar, der dort ist, der sagt, Onkel Erlo, er ist Tag und Nacht dabei beim Feuern. Schornstein ist ganz rot. Das Feuer brennt. Aber da ist nicht genug Heizung. Und wenn es kalt wird, dann leiden die Pflanzen. Und dann war ich da und habe so etwas danach geschaut. Habe ich gesehen, wie Sie sozusagen mit Ihrer Gabel die Kohlen in diesem großen Boiler umdrehen, dass es gut feuert. Und dann sagte ich, so macht mal die Tür auf. Ich möchte das Feuer sehen. Man hörte es. Aber nun es gut ansehen. In dem Raum ist es schön heiß, wenn es auch kalt draußen ist. Sie öffneten den Ofen und ich schaute mich das Feuer an. Und ich sagte, Hölle, bist du so heiß? Und dann antwortete ich, für die Hölle. Und sagte, viel heißer bin ich. Ich sagte, Herr Jesus, stimmt das, was du gesagt hast? Dass der Wurm dort nicht sterben wird und das Feuer nie gelöscht wird? Sagt Herr Jesus, da kann ich nicht dran zweifeln. Ich glaube, dass du die Wahrheit redest. Dann habe ich gesagt, Erno, vergesse alles. Vergesse alles. Eins ist Not. Tu den Willen Gottes. Verkündige das Evangelium, wie sich's geziemt. Schmier den Menschen kein Honig um den Bart. Sag ihnen die Wahrheit. Dass sie wissen, entweder ich gehe zum Himmel oder zur Hölle. Einen dritten Ort gibt es nicht. Und dann dachte ich an den William Booth, der Gründer der Heilsarmee. Da sagte ich, wenn ich doch nur meine Mitarbeiter, wenn ich nur meine Offiziere an der Kopfseite binden könnte und die Füße und nur eine Stunde sie über die Flammen der Hölle halten könnte, dass das ihr theologisches Studium ist, ihre Bibelschule. Nach einer Stunde würden sie in die Welt hineingehen und wüssten, was zu predigen. Dann wüssten sie, wie sich zu benehmen, wie zu leben, was den Menschen zu sagen. Eine Stunde reicht. Nicht 7 Jahre Theologie studieren an einer Universität. Wenn doch die Professoren nur 5 Minuten geleckt werden könnten von den Höllen, von den Flammen der Hölle, dann sähe es anders aus in unseren Universitäten und Bibelschulen und Kirchen und Gemeinschaften. Und ich sagte, Erno, lass alles von dir fallen. Und habe ich gleich dort begonnen. Habe alle, die dort waren, zusammengerufen und gesagt, hört mal. Da bin ich zum nächsten Ort, habe die Menschen zusammengerufen, habe gesagt, hört mal. Ihr geht in die Hölle für alle Ewigkeit. Ich auch. Wenn ich mich aufhalten lasse von anderen Sachen. Für mich war es eine gesegnete Zeit. Ich habe gespürt, wie manche Sachen wie Schuppen von mir fielen. Sag, Sachen dieser Welt, lass fahren dahin. Geld, Gut, Haus, was, Kinder, was es auch sei, lass fahren dahin. Eins ist Not. Und ich möchte euch bitten, lieben Freunde, seid ihr damit beschäftigt? Es geht um den Willen Gottes. Nicht nur den Herrn Jesus aufnehmen, mit einem Schmunzeln, ohne Reue und Buße, ohne Umkehr. Und dann sagen, so, jetzt bin ich ein Kind Gottes und alles ist vorbei. Nein, es geht um den Willen Gottes zu erkennen. Und wenn wir den erkannt haben, gehorchen, gehorsam sind. Den Wohlgefälligen, den Guten, den vollkommenen Willen Gottes. Was bedeutet das? Es gibt einige Menschen, die sagen, ja, Gott lässt es zu. Wenn auch kein Wohlgefallen daran hat, er lässt es aber zu. Dann sagen Sie zum Beispiel die Sarah, Abrahams Frau. Die hatte eine Macht aus Ägypten. Eine ägyptische Macht. Eines Tages kam Sarah zu ihrem Mann und sagt Abraham, Gott hat mich verschlossen. Ich habe kein Kind. Er hat uns ein Kind verheißen. Aber ich bekomme kein Kind. Ich bin alt und werde älter, du auch. Nimm nun meine Macht, dies ägyptische Mädchen, zu dir, dass sie mich Samen erwecke, dass ich durch sie aufgebaut werde. Sonst werde ich zunichte. Wir haben keine Nachkommen. Und der Abraham tat, was seine Frau ihm sagte. Ob das immer gut ist, ist fraglich. Aber wir wissen ja, dass das die Schwäche des Mannes ist. Wenn er nicht hören muss nach der Frau, dann hört er nach ihr. Wie Adam und die Eva gehorcht hat. Hört gut zu. Dies ist nun nicht nur für die Männer, dies ist für die Frau. Und als Pilatus hören sollte, seine Frau hat ihm einen Brief geschrieben, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, im Traum Not gehabt, wegen diesen Gerechten, siehe zu, dass du seine nicht schuldig wirst. Was hatte Pilatus gemacht? Als er gehorchen sollte, hat er nicht gehorcht. Nun, Männer, das ist die Schwäche des Mannes. Verdreht sind wir in dem. Und wenn wir uns davon nicht bekehren, können wir am verkehrten Ort am Ende landen. Da brauchen wir die Weisheit Jesu Christi dazu, dass wir die rechte Entscheidung fällen. Und ihr lieben Schwestern, seid vorsichtig mit dem, was ihr euren Männern sagt. Sarah, die meinte, sie hatte eine gute Sache. Das war doch logisch recht. Das war doch ganz klar. Sie konnte das gut erklären. Und sagte, es ist keine andere Möglichkeit. Nimm diese ägyptische Macht zu dir. Und der Abraham, ohne darauf zu kommentieren, hat es getan. Wer war die erste Person, die gelitten hat? Wer war die Person, die gestöhnt hat? Wer war die Person, der es nicht recht war? Die Sarah. Liebe Frau, wenn du deinen Mann verkehrt beeinflusst, ihm das Verkehrte sagst und vorschlägst, du bist die Erste, die es reuen wird. Und Sarah kam zu ihrem Mann und sagte, nun schau mal, dieses Mädchen, wo sie jetzt ein Kind erwartet, irrt sie mir nicht mehr. Sie ist frech, ungehobelt. Da sagt Abraham, das ist deine Sache. Mach mit dir, was du willst. Du hast ja gesagt, du möchtest es so haben. hat sie sie weggejagt. Aber Gott hatte das letzte Wort und Gott hat sich über die Hagar erbarmt. Und den Ismael, als sie in der Wüste starben und umkamen, wegen dem Durst. Liebe Schwestern, achtet darauf, was ihr euren Männern sagt, wie ihr die behandelt, beeinflusst. Einige Frauen haben es gerne, wenn der Mann ein Hampelmann ist und einen Pantoffel hält. Aber vor Gott wirst du Rechenschaft ablegen müssen. Und du wirst dafür tausendfach büßen müssen. Hätte sie nur gesagt, was ist Gottes Wille? Aber sie hat sich selbst was zusammengeschustert. Und der Samen Abrahams leidet bis zum heutigen Tag. Und er sagte, Ismael, der wird sein wie ein wildes Tier. Der wird keinen Frieden haben mit seinen Brüdern. Das wird ewiger Zank und Streit sein. Nun tausende Jahre. Und wie sieht es in Israel aus? Und Palästina? Wie bekämpfen sich die Brüder? Und Gott hat gesagt, Ismael wird sein wie ein wildes Tier. Natürlich sind sie so, wenn sie Bombenattentäter sind und gehen und blasen sich selbst auf und andere Menschen. Das können nur wilde Tiere tun. Aber Gott hat das schon gedacht. Und das ist wegen Sarah. Sie hat eine Entscheidung gefällt. Einen Schritt genommen. Ob das wohl Gottes gute, wohlgefällige, vollkommene Wille war? So können manche etwas tun. Das hat nichts mit dem Willen Gottes zu tun. Das ist ihr eigener Wille. Und einige gehen ganz vollkommen dagegen. Gegen den Willen Gottes. Also den Willen Gottes erkennen für das eigene Leben ist eine sehr, sehr wichtige und ernste Sache. Nicht nur für den morgigen Tag und den Rest unseres Lebens, sondern auch die Ewigkeit. Und Ewigkeiten können davon abhängen. Und entscheidend sein. Darum sage ich, dieses Wort in Matthäus 7, 21 ist eine ernste Mahnung, sind warnende Worte, erschreckende und schreckliche Worte. Dass der sagt, nur die seinen Willen tun. Die werden ins Himmelreich kommen. In dieser Endzeit können wir erwarten, dass da ein ganz besonderes Tohuwabohu, ein Durcheinander, eine Verwüstung und Zerstörung in der Christenheit sein wird. Der Herr Jesus hat in Matthäus 24, Vers 24 gesagt, ich warne euch vor falschen Christi, falschen Propheten, kommen mit großen Zeichen und Wunden und Worten, dass verführt werden in den Irrtum auch die Auserwählten. Kann man sich das vorstellen? Dass der Teufel darauf aus ist, auch die Christen und die Knechte des Herrn in die Irre zu führen. Er sagt, achtet darauf, ich habe es euch zuvor gesagt. Offenbarung 12, Vers 12. Weh denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Wenig Zeit. Und es wird ihn darum gehen, dass er die Kinder Gottes verwirrt. Und zum großen Teil gelingt es ihm in der Welt. Und darum sieht es traurig aus in der ganzen Welt. Nun gibt es vier Punkte, die ich heute Abend berühren möchte. Vier einfache, schlichte Punkte. Wenn du auf diese Punkte achtest, wird es keine leichte Sache sein, ein Kind Gottes oder ein Mann Gottes oder ein Knecht Gottes in die Irre zu führen. Das sollte dem Teufel nicht gelingen. Trotz seiner großen Wut, trotz seinem Eifer, trotz seinem Zorn, sollte es ihm nicht gelingen, Knechte Gottes zu verführen und Kinder Gottes zu verführen und ein Durcheinander zu schaffen unter den Gotteskindern. Die Welt ist groß, trotzdem auch klein. Aber da gibt's die Menschen, tausende Millionen, die in eine Ewigkeit stürzen und wissen nicht, wo es hinführt. Und unsere Aufgabe, der Herr Jesus sagt, geht ihr hin zu allen Völkern. Wie soll es uns gelingen, wenn die Christen nicht einmal wissen, wie sich zu benehmen und den rechten Weg zu gehen? Und dass man noch viel Zeit vergeuden muss an Christen, um die auf rechtem Wege zu führen und sie zu bewahren, dass sie nicht in den Abgrund stürzen. Seine Schande zu bedauern, dass Christen mit Jesus im Herzen, mit dem Geist der Kindschaft nicht wissen, was recht und was verkehrt ist. Kann sich nicht. Und vom Verkehrten beeinflussen lassen. Nun, vier schlichte Sachen, damit, dass der Teufel dich nicht an der Nase herumführen kann. Der erste Punkt ist, dass Gott dir selber offenbart, was sein Wille ist. Dass Gott dir zeigen kann, was sein Wille ist für dein Leben. Und dass du den suchst von ganzem Herzen und sagst, Herr, es geht nicht darum, was ich will, was meine Mutter oder mein Vater, mein Bruder oder meine Schwester will, sondern was willst du, Herr, dass ich tue? Und dass Gott dir das offenbaren kann. Der Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Da sollte eine persönliche Verbundenheit sein mit dem Herrn Jesus. dass du weißt, was sein Wille ist. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir. Wenn der Fremdling kommt, dann laufen sie weg. Aber heute in der Christenheit, wenn der Fremdling kommt, dann folgen die Christen ihm wie die Fliegen einen Misthaufen. Aber der Herr Jesus sagt, wenn es meine Schafe sind und da kommt etwas Fremdes hinein, dann fliehen sie davon. Dann weichen sie. Laufen sie weg. Aber in der christlichen Welt ist es umgekehrt. Manche fliehen von der Wahrheit und laufen der Lüge nach und dem Betrug. Die Bibel sagt, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also das Zeugnis des Heiligen Geistes in meinem Leben, dass ich weiß, dieses Gottes Weg, dieses Gottes Wille für mein Leben. Sollte jeder Christ wissen, seitdem meine Kindheit, Jugendzeit, Gott mir gesagt hat, was sein Wille ist für mich und mein Leben, weiß ich nicht, ob ich schon einmal gezweifelt habe daran. Ich weiß einfach, das ist Gottes Weg für mich. Es gibt keine andere Sache. Aber die es nicht wissen, sind nicht zu beneiden. Dann müsste man die Sache heute noch klären mit Gott. Herr, wofür hast du mich geschaffen? Wofür hast du mich in diese Welt gesandt? Was ist dein heiliger Wille für mich? Was ist meine Berufung? Wofür bin ich hier in dieser Welt? Der Herr Jesus, in dessen Fußstapfen wir folgen sollen, sagte seinen Jüngern, ich habe eine Speise, die ich esse, von der ihr nichts wisst. Sagt, hat jemand ihn schon Brot gekauft? Hat jemand ihn schon eine Speise gegeben? Er sagt, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen Gottes. Dann kamen die Menschen, die Pharisäer, Heuchler und Sadduzäer und sagten, warum sagst du dieses? Er sagt, ich sage nichts aus mir selbst. Ich sage nur das, was ich höre den Vater sagen. Und ich tue nur das, was ich sehe den Vater tun. Ist dein Verhältnis mit Gott, liebe Frau, lieber Mann, Damen und Herren, ist das euer Leben und Verhältnis mit Gott? Ist das euer wahres Christentum? Bist du ein Christ? Ja, wir sind Christen. Ich gehöre ja zu einem sogenannten christlichen Volk. Um ein Christ zu sein heute bedeutet gar nichts. Gar nichts. Kann vielleicht bedeuten, dass du kein Hindu und kein Muslim bist. Bist aber ein Heide. Christ sein bedeutet nichts. Aber eigentlich heißt es, eins zu sein mit Christus. Im Willen Gottes verbunden. Das soll unsere Speise sein. Das soll unsere Natur sein. Das soll unser Leben und unser Lebensziel sein. Nichts wenige, gar nichts wenige. Und als Petrus und Johannes verboten wurden von den Herren dieser Welt, von ihrer sogenannten Regierung, wir verbieten euch in dem Namen zu reden, sagten sie, ihr könnt richten. Ist es recht, dass man euch mir gehorche als Gott? Wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und wir gehört haben. Also, das Punkt Nummer eins. Dass Gott dir zeigen kann, zu dir reden kann, mein Kind, dies ist mein Wille für dich. Und wenn Gott dir etwas gezeigt hat, dann prüfe es, ob es Gottes Wille ist. Vor Jahren kam ein Mann zu mir. Er war gesegnet in der Arbeit des Herrn. Und er sagt, ich fühle, dass Gott mich ruft und mich führt. Ich sagte nur, in meinem Herzen ist dieser Mann von Sinnen. Ist er verrückt geworden? Hat einen Tumor im Gehirn. Man erlebt die größten Münchhausen-Geschichten unter Gotteskindern, wenn irgendein Gespenst in ihren Kopf fliegt, ist es nicht zu ermessen, was sie alles sagen könnten. Er sagt, ich fühle, Gott will mir hier nicht mehr haben. Ich soll zu einem anderen Land gehen. Ich soll meine Frau und Kinder hier lassen. Und ich soll da weit weggehen. Solche Menschen müssen so schnell wie möglich den Psychiater sehen. Da gibt es eine lose Schraube hier oben. Aber in allem Ernst, sie meinen es Gottes Wille. Wie erkennt er nun und wie erkennen du und ich, ob das, was ich fühle, was ich sage, was ich meine, der Wille Gottes ist? Damit komme ich zum zweiten Punkt. Prüfe es mit der Bibel. Was sagt das Wort Gottes? Dieses, was du meinst, dass der Wille Gottes ist, stimmt das überein mit der Bibel, mit Gottes Wort? Ist es schriftgemäß? Leicht zu prüfen. Ja, der eine kann aber sagen, jo, wie soll ich das mit der Bibel prüfen? Ob ich nach Japan oder eine von den Inseln gehen soll, meine Frau zu auslassen und die Kinder und dort das Evangelium verkündigen. Das ist eine schwere Sache. Oder vielleicht ein junger Bursche, der will heiraten. Und dann kommt er mit irgendjemand an. Eine Tänzerin, eine Modepuppe. Sein Mann in Südafrika, der von manchen anerkannt wird als einer der größten Männer Gottes in Südafrika, der hat geheiratet. Er hat seine Frau geschieden und eine andere geheiratet. Und als sie mit der sprachen, da sagte sie, mit meinem Mannesglauben will ich, brauche ich nichts zu tun haben. Ich bin eine, was ist Mannequin oder eine Modepuppe, die Kleider anzieht und was ist das auf Deutsch? Ihr müsst laut sprechen, sonst höre ich nicht. Ein Model. Sie kann hören, ihr Mann, der hört sich hier gut, wenn er solch eine Frau hat. Ich liebe die Frauen auch nicht, die den Mund nicht öffnen und durch die Zähne reden. Freue mich, wenn es hört. Sie ist ein Model. Stolziert auf und ab. Und hat den Mann geheiratet. Eine seiner Freunde sagten mir, dass Journalisten ihn angerufen haben, als Menschen das hörten. Hast du schon gehört, dass dein Kollege sich scheiden lässt und die heiratet? Hast du das schon gehört? Er sagt, Jesus kommt bald. Jesus is coming soon. Hast du schon das gehört? So hat er ihre Mäule gestopft. Wenn ein Mann Gottes etwas Falsches tut, leidet das Werk Gottes und das Evangelium darunter. Seine tragische und traurige Sache, wenn das so ist. Aber einige meinen, das ist nun der Wille Gottes. Nun, das ist nicht so schwer. Wir wissen, was die Bibel über Scheidung sagt. Wenn sie gehurt hat, kannst du dich trennen von ihr. Aber dann überleg mal, ob du ohne Frau leben und fertig werden kannst. Und du, liebe Frau, überleg, ob du ohne einen Mann fertig werden kannst. Das ist biblischer Standard. Aber heute gilt es ja auch nicht mehr, was die Bibel sagt. Leider. Da tut man, was global getan wird. Global gehandelt. Aber wem es ernst ist, der nimmt die Bibel. Das Herr, was sagst du? Denn am Tage des Gerichts wird die Bibel dich richten. Die wird entscheiden, ob du in den Himmel kommst oder in die Hölle fahren wirst. Dass Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten. Die Worte, die ich aber rede zu euch, die werden euch richten. Also, wenn Gott dir was gezeigt hat, dann prüfe es, ob es mit der Bibel übereinstimmt. Ein Prediger in Deutschland hat seine Frau geschieden und eine Junge geheiratet. Und ist jetzt weg aus Deutschland und predigt in einem anderen Land. Als Gläubige, soweit man ihn kennt, sagt man, er ist ein bekehrter Prediger. Manche sagen so. Gibt es hier welche, die nicht verheiratet sind? Die ihr mit Augen von Augenlust getrieben werdet und umhergeworfen werdet, denkt nicht, dass euer junges Mädchen immer solch eine Figur, schlanke Figur hat, wie haben wird, wie jetzt. Gewöhnlich die Mädchen, die schlank sind, wenn sie älter werden, geht so in die Breite. Einige sind jetzt so und nachher sind sie schlank. Ja, darum trennen sich einige Prediger von ihren Frauen. Und wenn sie wieder heiraten, führt der sogenannte Wille Gottes sie nie zu einer dickeren, nur zu einer dünneren. Und nie zu einer älteren, sondern nur zu einer jüngeren. Doch interessant, nicht? Könnte man drüber lachen, wenn es nicht so ernst wäre. Aber verdreht sind sie in ihrem Kopf. Das Himmelreich leidet. Das Königreich Gottes leidet. Wegen verdrehte Verkündiger des Evangeliums. Worum geht es uns? Unsere eigene Lust? Augenlust? Fleischeslust? Oder um den Willen Gottes? Was ist das Entscheidende? Nimm die Bibel, prüf es. Wenn du meinst, der Traum, die Vision, das Gefühl, das ist Gottes Wille für dich, nimm die Bibel und prüfe, ist das, was die Bibel sagt? Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist die Gemeinde Gottes. Ich habe gesagt, der erste Punkt, dass Gott zu dir redet? Wenn er geredet hat, der zweite Punkt, prüfe es mit dem Worte Gottes. Der dritte Punkt, nimm es zu denen, die mit Gott wandeln, die Männer und Frauen Gottes sind, eine lebendige Gemeinde, und sagt, was sagt ihr dazu? Lesen wir mal in Apostelgeschichte 13, Vers 2. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Wir können vom ersten Vers beginnen. Es waren aber zu Antiochien in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas, Simon genannt Niger, war ein Schwarzer. Und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, erzogen war, und Saulus. Haben wir diese Männer, die den Kern der Gemeinde dort waren, die mit Gott wandelten. Da sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondet mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie gehen. Diese nun, wie sie ausgesandt waren vom Heiligen Geist. Soweit. Das war die erste Missionsreise des Paulus. Uns wird hier nicht gesagt, dass der Heilige Geist dem Paulus sagte, oder den Barnabas, offenbarte, ihr sollt gehen, es kann sein, aber das wird nicht genannt. Was wir hören, ist dieses, dass diese Männer zusammen waren und beteten und den Herrn dienten. Und dann sprach der Heilige Geist, sondert Barnabas ab und Paulus und lasst sie gehen, das Evangelium zu verkündigen. Da entstand die erste Missionsreise des Paulus. Also, wenn du meinst, es ist Gottes Wille, prüf es mit der Bibel. Gehe zu den Menschen, wo Gott wohnt. Der Psalmist sagt, eines habe ich vom Herrn erfleht und erbeten, dass ich bleibe im Hause des Herrn alle Zeit. Das bedeutet nicht, dass er in einem Tempel oder in einer Kirche wohnt, sondern die Menschen, wo Gott Wirklichkeit ist, wo Gott wohnt. Und wenn Gott zu mir geredet hat und offenbart hat, Erlo, so jetzt, dann muss ich das prüfen. Ist es echt? Schriftgemäß? Dann gehe ich zu den Christen, die lebendige Christen sind, teile es ihnen mit. Sag, Brüder, Schwestern, was sagt ihr? Simon, du Neger, sag mir, ihr Propheten und Lehrer in der Gemeinde seid. Lucius, Manahen, was fühlt ihr? Ich fühle dieses Gottes Wille. Was sagt ihr dazu? Das ist auch prüfen. Wenn wir diese vier Punkte behalten, ich habe erst über drei gesprochen und nicht den vierten, dann wird es uns sehr, sehr schwer werden, um aus dem Willen Gottes zu geraten, auf den Irrweg zu gehen. Und dann legten die Brüder ihre Hände auf Barnabas. Hört, was der Heilige Geist sagt. Barnabas und Paulus. Beginnt sogar mit Barnabas. Und sie wurden von dem Heiligen Geist ausgesandt. Und die Christen, die gaben ihnen, die Mitarbeiter, gaben diese zwei Brüder ihren Segen dazu. Dann heißt es, der Heilige Geist sandte sie aus. Gott sei Dank für die Missionsreise, sodass das Evangelium auch nach Europa gekommen ist. Dann lesen wir im 15. Kapitel Apostelgeschichte, 15, Vers 5 und 30. Da heißt es, Paulus aber und Barnabas hatten ihr Wesen zu Antiochien, lehrten und predigten des Herrn Wort samt vielen anderen. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder rumziehen und nach unseren Brüdern sehen durch alle Städte, in welchen wir das Evangelium des Herrn Wort verkündigt haben, wie sie sich halten. Barnabas aber gab Rat, dass sie mit sich nehmen Johannes mit dem Zunamen Markus. Paulus aber achtete es billig, dass sie nicht mit sich nehmen einen solchen, der von ihnen gewichen war, in Pamphylien, und war nicht mit ihnen gezogen zu dem Werk. Und sie kamen scharf aneinander, also dass sie voneinander zogen und Barnabas zu sich nahm Markus und schiffte nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog hin, der Gnade Gottes befohlen, von den Brüdern. Hier sehen wir Paulus und Barnabas, die vom Heiligen Geist ausgewandt waren, berufen waren, gesandt waren, das Evangelium zu verkündigen. Und der Name Barnabas wird sogar zuerst genannt. Paulus schlug vor und sagt, Barnabas, komm, wir gehen wieder zurück. Alle die Gemeinden, wo wir waren, die wir gegründet haben, komm, wir gehen hin, schauen uns an, wie es ihnen geht, stärken sie und so weiter. Barnabas sagte, du, wir nehmen Johannes mit, der auch den Namen hat Markus. Es war sein Neffe. Er sagt, wir nehmen den mit auf die Reise. Paulus sagte, Barnabas, das ist nicht gut. Dein Neffe hat uns im Stich gelassen. Als wir in Pamphylien waren, ist er von uns gewichen. Und ich bin noch nicht bereit, mit solch einem Mann das Evangelium zu verkündigen. Und dann stießen sie hart aufeinander. Und Barnabas sagte, dann gehe ich nicht mehr mit dir. Dann nehme ich meinen Neffen, dann nehme ich Markus, Johannes. Und geh mit ihm. Und dann fuhr er los mit Johannes, Markus, in die Weite das Evangelium zu verkündigen. Ich weiß von einigen Predigen, die sagen, wir verdammen den Barnabas nicht, er hat ein gesegnetes Werk gehabt. Gott hat ihn gesegnet. Er war genauso schuldig wie Paulus. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Ich habe es lieber, ich halte mich lieber zu dem Paulus als zu dem Barnabas. Warum? Jetzt der vierte Punkt. Vergesse deine Berufung nicht. Denke daran, als Gott dich gerufen hat, wozu er dich gerufen hat. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 10, darum, Brüder, befleißigt euch, umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dieses tut, werdet ihr niemals straucheln. Barnabas, hast du deine Berufung vergessen? Barnabas, nach einer Missionsreise mit Paulus, bist du nicht mehr klar im Kopf? Weißt du nicht, dass der Heilige Geist dich mit Paulus verbunden hat? Dich mit Paulus ausgesandt hat? Was ist in dich gefahren? Er lässt den Paulus im Stich und geht mit seinem Neffen. Hat seine Blutverwandtschaft etwas damit zu tun gehabt? Wir sind doch mit Jesu Blut verbunden. Die Engländer sagen, Blood is thicker than water. Das Blut ist dicker als Familienblut und Verwandtschaft. Als sie zu Jesus kamen und sagten, hier ist deine Mutter, da sind deine Brüder, die wollen dich sehen. Er sagt, wer ist mein Bruder? Wer ist meine Mutter? Seine Maria. Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder. Der ist meine Schwester. Der ist meine Mutter. Sag Barnabas, warum erwählst du Markus? Der hat ja kein gutes Zeugnis. Der hat die Männer Gottes im Stich gelassen in der Vergangenheit. Der ist von ihnen gewichen. Der war nicht bereit, mit den Männern Gottes durchzugehen. Und Barnabas. Barnabas wählt den anstatt Paulus. Man fässt sich an den Kopf, möchte sich die Haare aus dem Kopf reißen und sagen, du Barnabas, das ist in dich gefahren. Genau so ist es heute noch in der Welt. Männer Gottes können Sachen tun, die man nicht verstehen kann. Und dann Menschen, seid ihr nicht mit klarem Sinn und Verstand. Worum geht es euch? Und als Barnabas seinen eigenen Weg gegangen ist, mit dem Markus, hören wir nicht wieder von ihm in der Bibel. Das ist das Ende seiner Geschichte. Die Bibel schweigt. Aber Paulus, der nahm zu sich Silas und zog hin, der Gnade Gottes befohlen von den Brüdern. Die Brüder gaben ihm ihren Segen. Die Wichtigkeit dass die Brüder, die mit Gott wandeln, ihr Ja dazu geben, ihre Hände und ihren Segen. Und so hat Paulus gehandelt. Kann man verstehen, dass der Mann treu war bis in den Tod? Hat den Herrn keine Schande und Unehre gebracht? Zu solchen geselle ich mich gern. Mit solchen Männern möchte ich gern das Evangelium verkündigen und predigen. Hast du deine Berufung vergessen? Barnabas, hast du vergessen, was der Heilige Geist sagte? Sondert mir ab, Barnabas und Saulus, dass sie das Evangelium verkündigen, Mission treiben unter den Nationen. Aber jetzt gilt es nicht mehr bei ihm, was der Heilige Geist sagt. Er ist selber vielleicht Heiliger Geist geworden. Er ist selber groß geworden. Bei ihm gilt das mehr, als was Gott sagt. Sein Eigensinn, sein Eigenwillen, seine eigenen Gefühle. Petrus sagt, befleißigt euch, Brüder, umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Erinnere dich dran. Ich könnte hier Namen nennen von Mitarbeitern, die uns verlassen haben. Was sie gesagt haben am Beginn, haben sie vergessen. Ich redete mit Mitarbeitern auf Sisabantu, vor dem ich hier kam. Ich sagte, wer hat euch hierher gebracht nach Sisabantu? Ihr habt mir gesagt, Gott. Gott hat euch gerufen. Ihr wart vielleicht allein, ledig, jetzt habt ihr Frau und Kinder. Nun habt ihr anderen Bohnenstroh im Kopf. Habt ihr vergessen, was ihr bezeugt habt, was ihr gesagt habt? Das ist ein Leiden, dass manche Prediger, was sie gepredigt haben, in der Vergangenheit vergessen und gegen, exakt dagegen, tun das Gegenübergesetzte. Habt ihr vergessen, was ihr bezeugt habt? Habt ihr vergessen, was ihr gesagt habt? Wie könnt ihr so handeln? Sie haben ihre Erwählung und Berufung nicht festgemacht. Und Petrus sagt, wenn ihr das tut, dann werdet ihr niemals straucheln. Niemals straucheln. Ihr werdet nie vom rechten Weg abkommen. Erinnere dich nur daran, was Gott dir gesagt hat am Anfang. Was war deine Berufung? Bist du dir treu geblieben? Also diese vier schlichten Sachen. Das erste, du musst wissen, was Gottes Wille ist. Und wenn er dir seinen Willen offenbart hat, prüfe es mit der Bibel, ob das echt ist. Ob das wirklich Gott war. Und der Heilige Geist, der zu dir redete. Der dritte Punkt, bring es vor die Gemeinde, die Brüder. Aber das tun die Vertreter nicht. Und die Irregehenden nicht. Nein, davor haben sie Angst. Aber das bewahrt uns. Ich weiß von einem Mann Gottes, und er sagt, wenn die Brüder nicht einstimmig einstimmen, dann tue ich es nicht. Ich bete weiter. Bis Gott auch ihnen das Ja gibt. Da hat man guten Boden, festen Boden unter die Füße. Und dann erinnere dich daran, was du am Anfang gesagt hast. und sei nicht wie einige Männer, die schon zum dritten und vierten geheiratet haben. Und bei jeder Heirat haben sie ihre Frau die Treue geschworen bis in den Tod. Aber vergessen das. Und dann kommt ein etwas anderes in den Kopf, wenn sie bezaubert von einer anderen Frau und Mädchen, da lassen sie ihre Frau fahren und heiraten die nächste. Und so haben sie denn Götter, die heute sagen, tu so und morgen etwas anderes. Aber der lebendige Gott, Jehova, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der ist nicht so. Den reut seine Berufung nicht, der bleibt dabei. Der bleibt dabei. Nun, wenn du das tust, brauchen wir nicht fürchten um deine Zukunft. Und wenn der Satan auch versucht, Verwüstung anzurichten, Zerstörung, dich von rechten Weg abzulenken, wird es ihm nicht eine leichte Sache sein. Kapiert? Verstanden, jung und alt? Oder ist es da schon etwas verrostet? Sollte jeder verstehen. Was hat Gott zu dir gesagt? Als er dich gerufen hat? Wozu hat er dich berufen? Wozu hat er dich auserwählt? Dann bleib dabei. Und sei ein Mann im wahren Sinne des Wortes. Ein Mann. Ihr könnt doch Deutsch verstehen. Ein Mann, ein Wort. Ich habe neulich in Afrika gepredigt und ich musste es so erklären, was bedeutet. Eine Frau, ein Wörterbuch. Seid keine geistlichen Weiber. Und ihr Frauen, seid männlich und seid stark. Und benimmt euch wie edle Frauen und edle Männer, mit denen man rechnen kann. Seid keine Waschlappen. Seid nicht töricht. Seid Männer und Frauen, die die Weltrichtung geben kann. Werd nicht hin und her getrieben wie ein Stück Papier, das nicht wie ist ein Baum, der tiefe Wurzel schlägt. Dass wenn auch die Winde und Stürme wehen, der Baum bestehen bleibt. Gott sei Dank für einen Mann und eine Frau, die so ist. Aber zu beklagen und zu bejammern, die nicht so sind. Vier einfache Punkte. Da ist doch vieles andere, was man sagen könnte. Vieles. Aber die Zeit reicht nicht dazu. Oh, Entschuldigung. Es ist der Chor, der so lange gesungen hat. Oder mein Bruder, der hier zu lange geredet hat, diesen Dienst geöffnet. Mit einem Wort. Nein, der war nicht hier. Und unser Bruder, wie heißt der? Der ihr zuerst war. Wie? Christoph, wo ist er? Da sitzt er. Hast du zu lange geredet? Sie haben nicht. Das ist meine Schuld. Ich bitte um Verzeihung. Aber ich hoffe, dass du jetzt ein besserer Christ bist. Und dass die Nase auf der rechten Stelle ist und nicht hinten. Die Augen auch. Und wenn der Teufel in diesem Jahr oder nach Jahrzehnten zu dir kommen sollte und dich in die Irre führen, antworte ihn wie ein Mann. Sag, mein Ruf ist diese. Ich habe es geprüft mit der Bibel. Die Gemeinde hat sich dazu bekannt und ich kann das nicht vergessen. Lasst uns beten. Herr, lass es dem Satan nicht gelingen, um einige Menschen unter uns, Frauen, Männer, jung oder alt, zu verwirren, Zerstörung anzurichten. Uns zu Verrückten zu machen. Sondern, dass wir mit göttlicher Entschiedenheit, Festigkeit, unbeweglich den guten Kampf des Glaubens kämpfen und dir treu bleiben bis in den Tod, dass wir nie weichen von deinem Willen. In allen Stürmen, in aller Not, schenk uns ein festes Herz durch deine Gnade, damit wir unseren Lauf vollenden können und dir treu bleiben bis ans Ende, zu deiner Ehre. Amen.